Ich lese aus Gottes Wort für die heutige Predigt, 2. Mose, Kapitel 20, Verse 1 bis 6, nach der Übersetzung Neues Leben. Dann sprach Gott folgende Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein.
Guten Morgen. Wir haben letzte Woche angefangen mit unserer Serie Wie ist Gott? Und wir wollen uns in den nächsten Wochen verschiedene Eigenschaften Gottes anschauen, den Gott der Bibel näher kennenlernen, um ihn hoffentlich mehr zu verstehen, um ihn hoffentlich ein bisschen mehr lieben zu können, um ihn hoffentlich ein bisschen mehr vertrauen zu können. Also es geht nicht nur um die Wissensebene, um die Vermittlung von Informationen über Gott, sondern es geht um die Beziehungsebene, ihn besser kennenzulernen. Und wenn wir uns alle Eigenschaften Gottes, die in der Bibel so aufgezählt werden, anschauen wollten, jede Woche eine, wären wir noch mehrere Monate oder Jahre damit beschäftigt. Deswegen haben wir eine Auswahl getroffen. Und letzte Woche ging es darum, dass Gott erkennbar ist. Anhand einer Bibelstelle aus dem Alten Testament haben wir uns angeschaut, wie Gott eine völlig neue Beziehungsebene zwischen sich und uns Menschen versprochen hat, in Aussicht gestellt hat, angestrebt hat, den sogenannten neuen Bund in Jesus Christus, bei dem Gott seine Gebote, die die Grundlage dieses Bundes bilden, nicht mehr auf Tafeln aus Stein schreibt, sondern in die Herzen der Menschen, die ihn lieben und die er über alles liebt. Weil es ihm nicht zuerst, und das ist, glaube ich, ein ganz großes und weit verbreitetes Missverständnis, weil es Gott nicht in erster Linie um eine Verhaltensänderung bei uns geht, um Gehorsam, sondern weil es ihm in erster Linie um eine Beziehungsänderung und um unser Herz geht, um Liebe. Und erst durch diesen Paradigmenwechsel, nicht mehr auf Tafeln aus Steinen, sondern in unsere Herzen, ist es unabhängig von der Zugehörigkeit zum Volk Israel, was Gottes Volk war, möglich, Gott zu erkennen. Er hat sich sichtbar, er hat sich erkennbar, er hat sich erlebbar gemacht. Und das ist am deutlichsten für uns in Jesus Christus zu sehen, von dem in der Bibel im Neuen Testament steht, er ist das Ebenbild, das sichtbare Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und wir haben absichtlich diese Eigenschaft Gottes letzte Woche aus dem Neuen Bund an den Anfang dieser Serie gestellt und damit diese große Hoffnung, die darin steckt, an den Anfang dieser Serie über das Speed-Dating mit Gott, jede Woche eine andere Eigenschaft kennenlernen, an den Anfang gestellt. Und wenn wir quasi heute einen Platz weiter rücken, dann rücken wir einen Platz zurück gegen den Uhrzeigersinn, weil wir uns eine Eigenschaft anschauen, mit der Gott sich zum ersten Mal vorgestellt hat, als er mit seinem Volk, den Israeliten, den alten Bund am Berg Sinai geschlossen hat. Und wir werden sehen, dass wir eine dritte Eigenschaft Gottes, mindestens noch eine dritte, indirekt auch gleich noch kennenlernen werden, nämlich seine Konstanz, seine Unveränderlichkeit. Und hier kommt die erste unlogische Stelle über Gott. Gottes Unveränderlichkeit in seinem Wesen befähigt ihn dazu, in verschiedenen Situationen immer unterschiedlich, aber immer angemessen zu reagieren. Seine Unveränderlichkeit in seinem Wesen befähigt ihn dazu, in unterschiedlichen Situationen in unserem Leben, auch immer unterschiedlich oder oft unterschiedlich, aber immer angemessen zu reagieren. Das ist völlig unlogisch. Aber so ist Gott. Und wenn wir uns die Frage stellen, wie ist Gott, außer unlogisch, sagt es hier im 5. Vers von diesem Text, den wir gerade gehört haben, er sagt von sich, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und Felix hat schon gesagt, wie das auf ihn gewirkt hat. Keine Ahnung, wie das auf dich wirkt. Ich hatte letzte Woche mehrfach den Impuls, bei der Auswahl an Eigenschaften Gottes einfach eine andere zu nehmen und den Text zu wechseln. Aber ich bin nicht davon weggekommen. Und dann habe ich nach einer anderen Übersetzung gesucht, ob das vielleicht leichter geht. Und dann habe ich geguckt, kann ich es vielleicht irgendwie, habe ja schließlich auch mal Hebräisch gelernt, kann ich es vielleicht irgendwie sanfter übersetzen? Das hat auch nicht funktioniert. Wieder mal nicht. Und ich glaube, es wäre auch nicht angemessen gewesen. Und dann dachte ich, naja, ich persönlich fände es ja auch nicht so toll, wenn mich jemand sieht und statt zu sagen, boah, der ist aber groß, dann zu sagen, der ist aber, was weiß ich, unhandlich oder keine Ahnung. Wenn jemand sagt, der ist groß, dann trifft das einfach am besten und es ist die Wahrheit. Wieso sollte man dann nach anderen Formulierungen suchen? Und dann habe ich genau das gemacht, was ich letzte Woche von hier aus euch empfohlen habe. Ich habe nämlich mich mit dem Text zurückgezogen und habe Gott Fragen gestellt und habe diesem Text Fragen gestellt. Und zwar die, die ich euch letzte Woche gesagt habe. Gott, warum ausgerechnet dieser Text? Warum jetzt? Warum uns als Kirche? Was möchtest du uns durch diesen Text jetzt hier in unserer Situation mit dieser Eigenschaft sagen? Warum sprichst du von dir als eifersüchtig? Warum ist das wichtig für uns? Ist das wichtig für uns? Dann habe ich die Definition von Eifersucht gegoogelt und habe gefunden, Eifersucht, ich habe euch das auch abgedruckt auf der ersten Seite vorne, ich lese einen Auszug, Eifersucht beschreibt eine schmerzhafte Emotion, die man bei einer nicht oder nur in ungenügendem Maße erhaltenen Zuneigung, wie zum Beispiel Anerkennung, Aufmerksamkeit, Liebe oder Respekt, verspürt. Eifersucht entsteht also dann, wenn der Berechtigte Anspruch auf Zuneigung oder Liebe enttäuscht wird, weil diese Zuneigung oder Liebe jemand anderem oder etwas anderem zuteil wird oder gegeben wird. Und daraus können dann Dinge wie Misstrauen, Verlustangst und Minderwertigkeitsgefühle und ein gestört oder zerstörtes Vertrauen entstehen. Und ich weiß nicht, ob oder wann du zum letzten Mal eifersüchtig warst. Und auf was oder wen. Wie ist Gott? Gott benutzt diese Kategorie und beschreibt sich selbst so, damit wir verstehen oder zumindest eine Vorstellung davon bekommen, was ihn bewegt. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass wir sagen können, jetzt kapiere ich das. Gott ist also so wie meine Frau oder so wie meine Mutter. Die Folge wäre dann, na, dann ist ja oft kein Wunder, dass wir ihn nicht näher kennenlernen wollen. Mit den Eigenschaften Gottes ist es nicht so leicht. Naja, wenn Eifersucht das ist, was eine Beziehung prägt, ist nicht bei uns so, falls ihr darüber lacht. Manche, es ist nicht so einfach mit den Eigenschaften Gottes. Manche der Eigenschaften Gottes, die haben wir als Menschen, als Gottes Ebenbilder nämlich in uns und manche haben wir auch nicht in uns und deswegen sorgt das für Verwirrung. Wir sind zum Beispiel nicht ewig und wir sind auch nicht allwissend. Aber trotzdem sind wir irgendwie auch lieb und treu und irgendwie auch gerecht. Gott ist also nicht wie wir, sondern an einigen Stellen sind wir wie er. Nicht er hat auch das, was wir haben, sondern wir haben punktuell etwas von ihm und seinen Eigenschaften. In diese Richtung passt der Schuh. Und Gott ist das nicht nur punktuell, sondern er ist das immer alles gleichzeitig. Mit seinem ganzen Wesen. Nicht erst die Summe aller Eigenschaften machen Gott zu Gott, sondern die Gleichzeitigkeit aller Eigenschaften. Das macht Gott aus. Und niemals entsteht bei Gott Schuld als Folge von eingeschränkten Eigenschaften oder aufgrund von fehlerhaftem Umgang damit. Warum? Weil er gleichzeitig auch perfekt, also fehlerlos ist. Und da das eine Kategorie ist, die komplett außerhalb von unserem Vorstellungsvermögen ist, werden wir manchmal logischerweise skeptisch und fragen, ja, wie soll das denn gehen? Und vielleicht fangen wir dann an, uns mit Gott zu beschäftigen. Und dann stoßen wir auf diesen Text, der ziemlich deutlich sagt, macht euch keine Vorstellung von mir. Wie passt das zusammen? Und Gott sagt das ja hier, dass er ein eifersüchtiger Gott ist, nicht gerade in einem Nebensatz oder in einem unwichtigen Moment, sondern an einer sehr entscheidenden Stelle, an einem ganz entscheidenden Punkt in der Beziehung zu seinem Volk, als er diesen Bund mit ihnen schließt und ihnen die 10 Gebote als Bundesgrundlage gibt. Lasst uns mal in den Text schauen, was wir da rausfinden können. Wie ist Gott? Gott spricht. Das ist so leicht zu überlesen, dieser erste Satz, aber ist extrem wichtig. Gott spricht mit seinen Leuten. Er stellt sich ihnen vor und er tut das heute immer noch. Und Gott sagt hier nicht, ich bin Gott, hier sind meine Gebote. Er sagt auch nicht, ich bin ein Gott, irgendeiner, und hier sind verschiedene Optionen. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Wir haben schon was zusammen erlebt. Ich habe dich, mein Volk, aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Da kamen sie nämlich gerade her. Und aufgrund dieser besonderen, dieser interaktiven Beziehung zwischen uns, möchte ich auch einen besonderen Umgang zwischen uns. Ich möchte nicht weniger als deine, als eure exklusive Aufmerksamkeit und Hingabe. Der Bund, den Gott hier mit seinem Volk schließt, wird immer wieder auch mit einem Ehebund verglichen, der engstmöglichen Beziehung, die Gott vorgesehen hat. Und ein Ehebund ist bestimmt von Exklusivität, von Treue, von Hingabe, von Vertrautheit und er ist unauflöslich. Und deswegen wird Gott hier auch so leidenschaftlich, wenn er sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Mach dir auch kein Götzenbild, kein Bild von irgendetwas. Ich bin Gott, der Schöpfer, alles andere ist von mir geschaffen und kann deswegen niemals angemessen meinen Platz in deinem Leben einnehmen. Lass deswegen einfach gleich von Anfang an die Finger davon. Das ist das, was Gott hier sagt. Und er liefert uns interessanterweise an keiner Stelle eine andere Begründung als die, die er zweimal wiederholt. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Zwischen Gott und Menschen bedeutet das genau dasselbe wie in einer Beziehung zwischen zwei Menschen. Ich will der eine Partner in dieser Beziehung für dich sein. Dein einziger, nicht einer von vielen. Da, wo sich ein anderer Mann in meine Ehe drängt, um etwas von Natas Liebe abzubekommen, die sie mir versprochen hat und die mir in dieser Beziehung auch zusteht oder umgekehrt, da ist es nicht mehr als richtig, eifersüchtig zu sein, nämlich leidenschaftlich für diese Beziehung zu kämpfen, damit sie durch eine dritte Person nicht zerstört wird. Und in diesem Sinn ist Gott leidenschaftlich darauf bedacht, seine eigene Ehre zu schützen. Er kämpft leidenschaftlich dafür, dass Menschen so über ihn denken, wie er wirklich ist, und ihn für sein Wesen und seine Eigenschaften anbeten. Und er ist verärgert darüber, wenn seine Ehre geschmälert oder sein Charakter irgendwie falsch dargestellt wird. Und er ist das alles, ohne dabei egoistisch zu sein. Auch wieder für uns unvorstellbar. Aber egoistisch empfinden wir ja nur dann über jemanden, der Ehre für sich in Anspruch nimmt, obwohl sie ihm nicht zusteht. Aber genau das ist ja bei Gott nicht der Fall, weil er ist ja Gott. Und je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr merken wir, wie angemessen das alles ist und diese Beschreibungen sind. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich mit ihm und seinem Wesen zu beschäftigen, ihn kennenzulernen und gleichzeitig darauf zu achten, wie wir uns mit ihm beschäftigen und wie wir ihn kennenlernen. Und vielleicht merkt ihr diese Spannung da irgendwie, wo, ja, wie denn nun? Immer wenn die Bibel über Gott als eifersüchtig spricht, geht es nicht darum, dass Gott nicht damit umgehen könnte, wenn jemand schlauer oder schöner oder attraktiver oder erfolgreicher oder was auch immer ist als er. Es geht Gott darum, bei der Wahrheit zu bleiben und zu betonen, das gibt's einfach nicht, dass das passiert. Und hier und an vielen anderen Stellen sagt Gott sehr deutlich, immer, wenn Menschen sich anderen Dingen zuwenden und diese Dinge oder diese Menschen wichtiger nehmen als mich, dann ist das geistliche Untreue. Dann ist das geistliches Fremdgehen. Beziehungsbruch, Götzendienst, das sind eigentlich unterschiedliche Begriffe für die gleiche Kategorie. Gott ist nicht nur dafür da, dass wir irgendwie vage über ihn Bescheid wissen und er wird sich schon kümmern, wenn wir ihn brauchen. Gott möchte eine lebendige, interaktive Beziehung zu uns. Er ist so verliebt in uns, dass er das Eindringen eines Dritten in diese Beziehung nicht hinnehmen kann und auch nicht hinnehmen will. Darum geht's hier. C.S. Lewis, ein englischer Autor, hat in einem seiner Bücher, in seinem Buch über den Schmerz geschrieben, ich habe das ein bisschen einfach übertragen, abgekürzt, wir sind häufig nicht auf der Suche nach Gott als Vater. Wir wollen lieber Gott als Großvater. Ein Vater sagt nämlich, iss das nicht und komm nach Hause und geh ins Bett und beim Großvater darf man alles. Da lässt alles durchgehen. Also wir wollen lieber einen liebenden Gott, aber keinen, der Ansprüche stellt und womöglich noch bestimmen will, was richtig oder was falsch ist und wann ich ins Bett zu gehen habe oder mit wem ich ins Bett zu gehen habe oder nicht. Aber Gott sagt, das ist mein Beitrag zu unserer Beziehung. Und zwar zu einer Beziehung, die wichtiger ist als alles andere auf dieser Welt. Der Grund, warum ich euch meine Gebote gebe, ist eine Liebesbeziehung. Ich sehne mich nach Exklusivität, nach Treue, nach Vertrautheit. Und wenn irgendetwas oder irgendjemand auftaucht und mir diesen Platz in deinem Leben wegnehmen will, dann werde ich leidenschaftlich um diesen Platz in deinem Leben kämpfen. Weil du mich brauchst. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Götzendienst bedeutet also nicht, wenn irgendwelche maskierten Menschen wild um ein Feuer tanzen oder um ein goldenes Kalb oder so irgendwas. Götzendienst in unserem Leben heute können wir erkennen, oder kannst du daran erkennen, wie du folgenden Satz zu Ende sagst oder vervollständigst. Wenn ich ... nicht mehr hätte, wüsste ich nicht mehr, wie es weitergehen soll. Wenn ich ... hätte, dann, dafür würde ich alles geben. Das können richtig gute Dinge sein, die wir in diese Lücke einfügen können. Eltern, Kinder, Geld, Job, Karriere, Recht haben, alles Mögliche. Aber sobald wir uns von diesen Dingen Rettung, Erfüllung, Identität, Befreiung erhoffen, dann wird es problematisch. Vielleicht klingt das für dich theoretisch, aber wenn dort in dieser Lücke, wenn ich nicht mehr hätte, wüsste ich nicht mehr, wie es weitergehen soll, oder wenn ich hätte, dann dafür würde ich alles geben. Wenn da nicht aus voller Überzeugung Gott in diese Lücke kommt, dann besteht nach wie vor die Gefahr einer geteilten Liebe. Vielleicht kennst du das wahrscheinlich nur aus Filmen und Büchern, dass ein Partner zum anderen sagt, du kümmerst dich mehr um deinen Job als um mich. Oder du kümmerst dich mehr um deine Eltern als um mich. Mit wem bist du eigentlich verheiratet? Und so sagt Gott, du kümmerst dich mehr um deinen Partner, was prinzipiell sehr, 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 sehr gut ist, als um mich. Oder du kümmerst dich mehr um deine Karriere, in Klammern, was überhaupt nicht schlecht ist, Klammer zu, als um mich. Wo ist mein Platz in deinem Leben? Und hier lassen sich alle Dinge einsetzen, die von Gott geschaffen wurden, also nicht dauerhaft sind. Und es ist nicht gesund, sie wichtiger zu nehmen als den, der sie geschaffen hat. Es ist nicht gesund, Freiheit wichtiger zu nehmen als den Befreier. Es ist nicht gesund für uns, Liebe wichtiger zu nehmen als den, der liebt. Kinder wichtiger zu nehmen als den, der Leben schenkt. Trauer wichtiger zu nehmen als den, der tröstet. Etwas Neues wichtiger zu nehmen als Gott, der sagt, ich mache alles neu. Das Problem ist nicht, dass wir all diese Dinge wichtig und ernst nehmen, das sollen wir. Zum Problem wird es erst dann, wenn wir uns von diesen Dingen mehr Hoffnung, mehr Erfüllung, mehr Identität, mehr Daseinsberechtigung, mehr Glück versprechen als von Gott, wenn wir sie zu ernst nehmen. Warum? Weil nur er uns das geben kann, was wir uns von diesen Dingen erhoffen. Wir sind für eine Beziehung zu ihm erschaffen. Wie kann sich das ganz konkret zeigen? Ich erzähle euch aus meinem Leben, ganz banal. Bei mir konkurriert Gott morgens früh mit meinem Smartphone. Wer bekommt zuerst die volle Aufmerksamkeit? Tagesschau, E-Mails, Nachrichten oder Gott? Mit einem kurzen Dankgebet, einer kurzen Beziehungspflege. Und abends konkurriert Gott mit meiner Frau Nata und sie konkurriert mit meinem Smartphone. Wenn Nata eifersüchtig ist, weil sie den Eindruck hat, dass mein Smartphone abends wichtiger ist als sie, werden die meisten von euch Verständnis für sie haben. Wenn Gott sehr berechtigt eifersüchtig darauf ist, wenn ich Nata oder mein Smartphone wichtiger nehme als ihn, glaube ich, wird das Verständnis dafür schon weniger. Aber genau darum geht es Gott. In aller Deutlichkeit, er sehnt sich danach, dass nichts und niemand unsere Aufmerksamkeit und Zuwendung und Liebe von ihm abzieht und auf etwas anderes gelenkt wird. Wenn das doch passiert, wird er ziemlich leidenschaftlich, weil er uns leidenschaftlich liebt. Und vielleicht taucht bei dir jetzt hier die gleiche Frage auf, die auch bei den Menschen hier am Berg Sinai aufgetaucht ist. Wie bitte soll das denn gehen? Wie kann ich eine Beziehung zu Gott haben in dieser Form, den ich doch gar nicht sehe? Und hier war die Entscheidung, lass uns was Handfestes bauen. Lass uns ein goldenes Kalb gießen, nur zur Erinnerung. Eigentlich eine gute Absicht. Oder die Frage, ja, was nützt mir denn Gott schon? Also ich bin auf der Suche nach einem Partner. Oder allein durch Glauben hat noch niemand seine Familie ernährt. Das sind die Fragen, die dann auftauchen. Und diese Fragen existieren, seit es die ersten Menschen gibt, die nämlich mit der Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben, seitdem existiert dieses Misstrauen Gott gegenüber und der Beziehung zu Gott gegenüber. Und seitdem existiert da die Sehnsucht nach der Unabhängigkeit von einem Gott, der Ansprüche stellt. Gern ein Großvater, aber kein Gott, der Ansprüche stellt. Und gleichzeitig ist da aber auch dieses Wissen in uns, dass es ohne Gott nicht so richtig funktioniert, zumindest nicht dauerhaft. Und wenn wir ehrlich sind, erwarten wir oft von Gott etwas, was wir selbst niemals machen würden, nämlich bei Untreue einfach zu sagen, ach, ist nicht so schlimm. Niemand von uns, der wirklich liebt jemanden, würde einfach zuschauen, wenn eine andere Person auftaucht und diese Beziehung zerstört. Und das ist gut so. Eifersucht in einer Beziehung ist ein Hinweis auf Liebe. Da ist es jemandem nicht egal, wenn jemand auftaucht und da irgendwie was zerstören will. Und Gottes Eifersucht ist ein Hinweis auf seine Liebe. Die gute Nachricht für uns in diesem Text ist seine Eigenschaft. Wir sind ihm nämlich nicht gleichgültig. Er sehnt sich nach Exklusivität, nach Treue, nach Vertrautheit. Und wenn wir Gottes Gebote brechen, dann brechen wir nicht nur irgendwelche Gesetze, sondern dann ist das die Kategorie, wo wir sagen, wir brechen sein Herz, weil Beziehung da ist. Okay, aber wenn doch kein einziger Mensch bisher diesen Bund mit Gott jemals halten konnte, was soll dann das Ganze? Warum hält Gott daran fest? Ein Bund, ein Abkommen ist ein Vertrag, der nicht aufgelöst oder verändert werden kann. Er kann höchstens durch einen größeren, durch einen neueren, durch einen umfassenderen Bund ersetzt bzw. abgelöst werden. Und deswegen hat Jesus nach dem alten Bund den neuen Bund initiiert, größer und umfassender als alles bisher Dagewesene. Aber immer noch mit dem gleichen Ziel, mit dem Gott alle anderen Bünde auch geschlossen hat, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Das ist der Grund, warum Jesus, als er gelebt hat und als von ihm verlangt wurde, nun schaff doch mal diese Gesetze hier ab, als er gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Also nicht Schwamm drüber, sondern ich erledige das. Und in diesem Satz steckt so viel Hoffnung für uns heute. Wenn du auch bisher gedacht hast und vielleicht auch bis jetzt gedacht hast, ja, wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich das jemals schaffen, Gott zu gefallen? Das geht doch gar nicht. Ja, guck dich mal um, es geht bei niemandem. Es stimmt, es geht nicht. Die eigentlich angemessene Reaktion von Gott auf unser Leben wäre es, ständig eifersüchtig zu sein, weil wir so viele Dinge wichtiger nehmen in unserem Alltag als ihn. Eigentlich müsste er uns seine Liebe entziehen und uns verstoßen und ablehnen, weil er gerecht ist. Das wäre die angemessene Reaktion. Aber statt uns abzulehnen und umzubringen, was in vielen Fällen von Eifersucht passiert, statt uns abzulehnen und umzubringen, lässt er sich für die umbringen, die ihm untreu geworden sind. Und er lässt sich von denen umbringen, die ihm untreu geworden sind und ihm die Liebe entzogen haben. Und er lässt sich für die umbringen, um sie zu retten. Und er zeigt uns so seine Liebe. Der Text ist ziemlich klar. Gott nicht lieben heißt automatisch Gott hassen. Es gibt hier leider keine Grauzone, die ich euch vorstellen kann. Gott lässt sich nicht auf Distanz lieben. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Unterschied in diesem Text zwischen den Konsequenzen des Nichtliebens beim alten Bund und dem Nichtlieben im neuen Bund. Die Konsequenzen im alten Bund bei Nichtlieben sind in den letzten beiden Versen hier beschrieben. Strafe bei denen, die Gott nicht lieben und Gnade bei denen, die Gott lieben. Es gibt aber niemanden, der Gott angemessen lieben kann. Und trotzdem lesen wir hier irgendwas von Gottes Gnade. Wie kann das gehen? Das kann gehen, weil in diesem alten Bund schon der Hinweis auf den neuen Bund steckt, weil Gott unveränderlich ist, war er auch hier schon von Gnade angetrieben. Hier steckt schon der Hinweis auf Jesus, der unser Problem, Gott nicht niemals angemessen lieben zu können, so ernst nimmt, dass er dieses Problem für uns löst, indem er die Strafe, die Konsequenzen des Nichtliebens, also ihn hassen, für uns trägt. Und er erlebt all das, was angemessen ist, bei seiner Kreuzigung. Ablehnung, verstoßen werden, Liebesentzug, Dunkelheit, Traurigkeit, Tod. Das alles hat Jesus erlebt für uns, damit wir es nicht nochmal durchmachen müssen, sondern Gnade erfahren können. Weil Jesus das Gesetz für uns erfüllt hat, bis in die tausendste Generation ist deswegen Gnade möglich, und das ist ein Bild für in alle Ewigkeit. Der neue Bund, über den wir letzte Woche gesprochen haben und den Jesus gebracht hat, hat den alten Bund mit allen Konsequenzen abgelöst, weil er ihn übertrifft. Und er hat damit auch die Konsequenzen für uns abgelöst und verändert. Und in Jesus werden auch alle unsere Erwartungen übertroffen, was er alles für uns sein kann und sein will. So wie er das Volk Israel aus der Sklaverei gerettet hat und befreit hat, so kann er uns von allem befreien, was uns momentan vielleicht noch zu wichtig ist. Was ist das bei dir? Wir brauchen uns nicht mehr mit Kompromissen zufrieden geben, weil Jesus für uns Gott sichtbar und zugänglich gemacht hat. Er hat leidenschaftlich für uns gekämpft, um uns zu sich zu lieben und zu retten. Wie ist Gott? Wie gut, dass er nicht gleichgültig ist. Ist keine der Eigenschaften Gottes, sondern eifersüchtig. Er kämpft voller Liebe, leidenschaftlich um dich. So ist Gott. Amen.